Ja, ihr Lieben, einen ganz, ganz herzlichen Gruß auch von mir zu euch nach Hause, in eure Wohnzimmer, Arbeitszimmer, vielleicht sogar noch Schlafzimmer, ich weiß es nicht, ich hoffe es nicht, wo auch immer ihr gerade den Gottesdienst aus mitverfolgt. Schön, dass wir immerhin noch diese Möglichkeit haben, Gottesdienst zu feiern und auf den zu schauen, der da war, der da ist und der sein wird, Jesus Christus. Ich würde euch gerne gedanklich mitnehmen aus dem frühlingsfrischen Klima hier, das wir gerade bei uns erleben, Deutschlands, in diese anderen Landstriche Israels, wo dürres Klima ist, wo es heiß ist, und dass wir uns gedanklich etwa 3000 Jahre zurückbegeben. In eine Zeit, die auf den ersten Blick völlig anders aussieht wie unsere Zeit im antiken Israel, aber bei genauerem Hinsehen irgendwie doch gleich ist, wie es die meisten Zeiten sind. In Israel etwa, noch weit über 1000 vor Christus, da lebte in Silo, dem geistlichen Zentrum Israels, etwas nördlich von Jerusalem, eine Familie, und in dieser Familie war eine Frau, die gerade in den Wehen lag, dabei war ihr Kind zu bekommen. Und als sie ihr Kind nach kurzer Zeit auf die Welt brachte, da blieb auch nach der Geburt ihr Gesicht schmerzverzerrt, teilnahmlos, leblos. Und alles, was sie noch sagte oder tat, war dem Kind einen Namen zu geben, bevor sie starb an den Folgen der Geburt. Und dieser Name war Ichabod. Ich weiß nicht, ob du irgendeine Verbindung mit diesem Namen hast, weißt, von wem ich gerade spreche, Ichabod. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Predigt über diesen Bub gehört und ich predige zum ersten Mal, nicht wirklich über ihn, aber zumindest ist das der Ausgangspunkt. Wir wissen nichts mehr von diesem Kind als seinen Namen Ichabod, der wörtlich übersetzt heißt, ohne Herrlichkeit oder ohne Macht. Oder man könnte es auch als Fragewort stellen, wo ist Herrlichkeit? Was bewegt eine Mutter, eine sterbende Mutter obendrein, ihrem Neugeborenen so einen schaurigen Namen zu geben? Das sind die Umstände, in die dieser kleine Mensch hineingeboren wurde. Ichabod war der Enkel von Eli, dem Hohepriester und dem Richter Israels. Sein Vater war der Priester zur damaligen Zeit, Phinehas, der Sohn von Eli. Und eigentlich hatte dieser kleine junge Mann, frisch geboren, beste Voraussetzungen für sein Leben. Er wurde in die höchste geistliche Familie Israels hineingeboren. Man kann fast schon sagen, eine adelige Familie. Nur ist das Problem, sein Großvater und sein Vater sind gerade eben gestorben, wenige Stunden oder wenige Tage vor seiner Geburt. Der Großvater Eli, ein übergewichtiger alter Greis, so lesen wir es im Wort, wir werden gleich dazu kommen, kippte vom Stuhl, als er hörte, dass die Bundeslade entführt wurde und brach sich das Genick. Kurz zuvor starb sein Vater im Schlachtfeld, ein unmoralischer Mann, ein Nichtsnutz, wir lesen nur Böses von ihm, durch und durch Böses. Man wagt kaum, ihn Priester zu nennen, eher Priesterdarsteller, Phinehas, ist im Schlachtfeld gestorben gegen den Erzfeind, die Philister. Und die Bundeslade, das Symbol, das Zeichen der Herrlichkeit und der Gegenwart Gottes, wurde vom Feind gestohlen und in den Tempel als Trophäe ihres lächerlich aussehenden Fischgottes Dagon gebracht. Und das sind die Umstände, in die Ichabod hineingeboren wird. Und vielleicht verstehen wir jetzt auch ein bisschen mehr, warum die Mutter, deren Namen wir nicht einmal kennen, ihm diesen Namen gibt. Nicht-Herrlichkeit. I, Nicht-Kabot, Herrlichkeit. Oder wo ist Herrlichkeit? Ihr Lieben, das Ziel dieser Predigt ist keine Geschichtsstunde, so sehr ich Geschichte mag. Nein, wir wollen uns diese Bedeutung des Namens Ichabod näher ansehen. Und drei Gründe für den geistlichen, für den religiösen Verfall Israels ausmachen in dieser Zeit, die eine frisch gebackene Mutter zu diesem Schreckensruf fast bringt, ihr Kind so zu nennen: Wo ist Herrlichkeit? Wo ist Herrlichkeit? Und diese Stelle will ich noch einmal mit euch lesen. Ich lade euch ein, mit mir gemeinsam das erste Samuel-Buch aufzuschlagen, Kapitel 4. Und ich lese aus 1. Samuel 4 die Verse 19 bis 22. Eben diese Passage, die ich eben nacherzählt habe. 1. Samuel 4, die Verse 19 bis 22. Seine Schwiegertochter aber, Elis Schwiegertochter, die Frau des Phinehas, war hochschwanger. Als sie nun die Kunde vom Verlust der Lade Gottes und vom Tod ihres Schwiegervaters und ihres Mannes vernahm, brach sie zusammen und gebar, da die Wehen sie plötzlich überfielen. Und als es nun mit ihr zum Sterben ging und die Frauen, die um sie her standen, zu ihr sagten: Fürchte dich nicht, du hast einen Sohn geboren, gab sie keine Antwort und war ganz teilnahmlos. Doch nannte sie den Jungen Ichabod, womit sie sagen wollte: Dahin ist die Herrlichkeit Israels, weil ja die Lade Gottes verloren gegangen war und wegen ihres Schwiegervaters und um ihres Mannes willen. Sie rief also aus: Dahin ist die Herrlichkeit Israels, denn die Lade Gottes ist verloren gegangen. Herr, heilige uns in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Amen. Dahin ist die Herrlichkeit. Wenn wir jetzt dieses Wort, um das sich die Predigt dreht, Kabot, Herrlichkeit, näher anschauen und einmal gucken, wo steht es sonst noch in der Bibel, wie können wir dieses Wort verstehen, dann merken wir, dass es, so wie es in der Bibel gebraucht wird, je nach Kontext, je nach Hintergrund, Herrlichkeit bedeuten kann, aber auch Pracht, Glanz, Schönheit, Stärke, Größe, Hoheit, Majestät. Dieses Wort Kabot beschreibt weniger eine Sache wie eher ein Gefühl, wie ein etwas, was man wahrnimmt, etwas, was man erlebt. Also die Herrlichkeit, der Glanz, die Schönheit, die Majestät einer Sache oder einer Person vor allem. Und so sind die Verse, die wir in der Bibel finden, wo Kabot, wo Herrlichkeit auftaucht, majestätische, lobpreisende, freudige, ganz oft aber auch furchterregende Verse. Furchterregend, weil die Herrlichkeit Gottes hier zum Vorschein kommt. Wahrscheinlich ist kaum eine Stelle bekannter wie die, wo das erste Mal wirklich diese Herrlichkeit Gottes in der Bibel zum Vorschein kommt. Und interessanterweise finden wir das erste Kabot für Gott, also die erste Herrlichkeit Gottes, weit recht spät erst in der Bibel, wenn wir das mal geschichtlich betrachten, nämlich im zweiten Buch Mose. Gott hat sich in seiner ganzen Herrlichkeit dem Menschen spät offenbart oder eigentlich stückweise nach und nach offenbart. Und vor allem am Höhepunkt dieser Offenbarung seiner ganzen Exzellenz, seiner Macht und seiner Herrlichkeit finden wir, als das Volk Israel in der Wüste ist und Gott sich am Berg Sinai offenbart. Und damit wir einen Eindruck bekommen, was die Herrlichkeit Gottes ist, will ich mit euch gemeinsam einmal 2. Mose 24 lesen. Als Gott sich nämlich auf dem Berg Sinai seinem Volk offenbart. 2. Mose 24, die Verse 16 und 17. Ich lese ab Vers 15. Als Mose dann auf den Berg Sinai gestiegen war, verhüllte Gewölk den Berg. Und die Herrlichkeit des Herrn ließ sich auf dem Berg Sinai nieder. Und das Gewölk verhüllte den Berg 6 Tage lang. Erst am 7. Tag rief er Mose aus dem Gewölk heraus zu. Die Herrlichkeit des Herrn zeigte sich aber vor den Augen der Israeliten wie ein verzehrendes Feuer auf der Spitze des Berges. Überall, wo hier Herrlichkeit steht, steht in der Ausgangssprache Kabod. Herrlichkeit, Macht, Stärke, Majestät. Ihr Lieben, wenn wir diese Stellen lesen, und es gibt viele davon in der Bibel, die Psalmen sind getränkt von diesen Stellen über die Herrlichkeit Gottes. Das Jesaja-Buch ist voll davon. Die Briefe und dann vor allem die Offenbarung ist voll davon. Dann begegnen wir durch die Bibel dem lebendigen, herrlichen, dem erhabenen, dem fürchterlichen Gott. Fürchterlich in seiner wirklichen Bedeutung. Nämlich furchterregend. Abraham kannte diese Herrlichkeit Gottes. Isaak kannte sie, Jakob kannte sie, Mose kannte sie, Josua, Kaleb, Gideon. Wir können durch die Geschichte jetzt gehen. Diese Männer und auch viele Frauen kannten diese Herrlichkeit Gottes. Sie lag auf der Stiftshütte. Gott begegnete ihnen. Und das Interessante ist, wenn wir einmal das Buch Richter weiterlesen, also nach Gideon die Geschichte von Simson, und dann jetzt zu dem Beginn des ersten Buches Samuel kommen, merken wir Eli und vor allem seine Söhne Hophni und Phinehas kannten diese Herrlichkeit Gottes offenbar nicht. Eli vielleicht noch etwas, wir werden es gleich sehen, aber seine Söhne, nichtswürdige Männer, hatten keine Ahnung, kannten Gott nicht. Und kannten seine Herrlichkeit nicht. Und auch die meisten Menschen zu der damaligen Zeit hatten nicht die leiseste Ahnung von dem ewig herrlichen und erhabenen Gott. Meine Frage heute Morgen an dich, an Sie vielleicht, wenn Sie mit dazugeschaltet haben: Kennst du die Herrlichkeit Gottes? Kennst du die Herrlichkeit Gottes? Wenn wir diese Verse lesen aus 2. Mose, aus den Psalmen, wo sich Gott uns Menschen zeigt, weißt du, wovon hier die Rede ist? Oder ist dein ganzes Glaubens- und Religionsleben etwas Kaltes, Mechanisches, was eben so abläuft, seine Ordnung hat, nach außen hin einen moralisch guten Anschein macht, aber die Herrlichkeit Gottes ist nicht darin zu finden. Wir wollen uns einmal das geistliche Leben zur Zeit Elis und Phinehas näher anschauen und uns die Frage stellen: Warum ist die Herrlichkeit Gottes nicht zu finden, die doch Mose so genau gesehen hat, die Josua kannte, die Richter vor ihnen teilweise kannten, die jetzt weg ist? Lass uns dazu einmal in diese Geschichte eintauchen. Wir werden die ersten 4 Kapitel aus 1. Samuel so im Vogelflug uns einmal anschauen und nicht tief eintauchen, aber eher die Zeitströmung, die Denkweise der Menschen zu verstehen versuchen, um zu erkennen, was ist hier falsch gelaufen, dass Gott so ein Gericht über das Volk bringt und seine Herrlichkeit nicht zeigt. Das Erste, was wir finden, das erste Mal, wo Eli auftaucht, ist im ersten Kapitel des Buches 1. Samuel. Und ich will einmal die Verse 12 bis 17 aus dem ersten Kapitel lesen. Hier geht es eigentlich gar nicht um Eli und seine Familie, er ist hier nur ein Nebendarsteller, hier geht es eigentlich um die Familie Samuels, des späteren Richters, und seine Eltern Hannah und Elkanah. Und hier taucht Eli das erste Mal auf, als er, und seltsamerweise finden wir ihn fast nur in dieser Position, auf einem Stuhl vor dem Zelt Gottes sitzt. Fast immer, wenn wir hier etwas von Eli lesen, liegt er oder sitzt er irgendwo. Es mag vielleicht auch daran liegen, dass er alt ist und auch kaum noch etwas sieht. Aber achtet mal darauf, Eli wird hier immer als passiv beschrieben. 1. Samuel 12 bis 17 beschreibt Die Stelle, wo Hannah, die Mutter von Samuel später, die noch kinderlos ist, mit ihrem Mann Elkanah nach Silo kommt, diesem geistlichen Zentrum, wo auch die Stiftshütte steht, einmal im Jahr und anbetet. Und ihr Gebet ist ein ganz besonderes, nämlich, dass sie einen Sohn bekommt. So lesen wir ab Vers 12, als sie in die Stiftshütte geht und hier Gott ihr Herz ausschüttet, folgendes. Als sie, Hannah, nun lange Zeit so vor dem Herrn betete, stieg in Eli, der ihren Mund beobachtete. Hannah redete nämlich leise für sich, nur ihre Lippen bewegten sich, während man ihre Stimme nicht hören konnte, der Gedanke auf, sie sei betrunken. Und er sagte zu ihr, wie lange willst du dich noch wie eine Betrunkene benehmen? Werde endlich wieder nüchtern. Da erwiderte ihm Hannah, ach nein, Herr, ich bin eine unglückliche Frau. Wein und berauschende Getränke habe ich nicht genossen, sondern mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Halte deinen Magd nicht für eine verworfene Frau, denn nur infolge meiner großen Bekümmernis und Traurigkeit habe ich so lange gebetet. Da entgegnete ihr Eli, gehe hin in Frieden, der Gott Israels möge dir die Bitte gewähren, die du an ihn gerichtet hast. Das Erste, was wir hier über die Zeit sehen, aus dieser Geschichte heraus, aus dieser Begegnung heraus, ist, dass es eine Zeit war ohne echter Anbetung und Gebet vor Gott. Die Zeit Elis, die Zeit Pineas, der geistlichen Führer des Volkes, war eine Zeit ohne echte Anbetung und Gebet. Woher wissen wir das? Einmal einfach aus dem Verlauf der Geschichte. Wenn wir vom Buch der Richter kommen, sind die letzten Sätze des Buches Richter, die wir lesen, dass es ein fürchterlicher Zustand im Volk war. Jeder tat, was richtig war in seinen Augen, aber nach Gott fragte niemand. Aber lasst uns einmal hier vor allem auf Eli schauen in dieser Geschichte und wir werden merken, dass er sich für einen Priester, der vor dem geistlichen Zentrum der ganzen Welt ja sitzt, wo sich Gott den Menschen offenbart und seinem Volk Israel offenbart, sehr, sehr seltsam benimmt. Stell dir vor, du kommst an einem Dienstagabend hier ins Gemeindehaus, vielleicht willst du gerade den Raum saugen oder irgendwas machen und du bist gerade hier drin, als eine fremde Frau hier hereinkommt, ist unter der Woche, normalerweise ist hier nichts, sich hier vorne auf den Boden wirft, schluchzt, weint, ihre Lippen bewegt, wahrscheinlich ihren Körper dabei bewegt und du bist da und siehst es. Bestimmt würdest du zu der Frau gehen und sagen, warum bist du betrunken hier drin? Das wäre die letzte Reaktion. Wie kommt jemand darauf, dass jemand, der sich in einem Glaubenszentrum befindet, hier im Tempel oder in der Stiftshütte und ihre Lippen bewegt, auf den Knien ist, dass sie betrunken sei? Vielleicht betet sie ja einfach, was irgendwie naheliegend wäre. Offensichtlich war das ein Anblick, den Eli nicht kannte. Mit Sicherheit kannte Eli auswendig gelernte, gesprochene Gebete, die musste er ja auch als Priester oder jetzt sein Sohn, der mittlerweile, weil er alt war, das Amt übernommen hatte, jeweils sprechen, das Volk darin anführen und offensichtlich taten sie es auch, den Menschen opferten zu der Zeit. Aber echtes, hingegebenes, tiefes Gebet aus dem Herzen scheint ihm unbekannt zu sein. Das merken wir auch, weil Hannah, nachdem sie Samuel einige Jahre großgezogen hatte, wieder zurückkommt und sich Eli vorstellt als die Frau, die er beim Beten gesehen hat. Wenn ich Pastor einer Gemeinde bin und einen fremden Menschen einmal gesehen habe und er kommt nach einigen Jahren wieder zu mir zurück und sagt, ich bin der Mensch, der damals gebetet hat. Woher soll ich wissen, wer dieser Mensch ist? Ich sehe jeden Sonntag Menschen beten. Eli offensichtlich nicht. Und es sagt uns viel, viel über die Zeit aus. Es war eine Zeit ohne Anbetung und ohne Gebet. Das Ganze mündet schließlich darin, das lesen wir in 1. Samuel 3, Vers 1, dass es eine Zeit ist, in der Gott schwieg. Denn wir lesen, jetzt ist Samuel schon geboren, es ist einige Jahre später, Zu der Zeit, als der junge Samuel den Dienst des Herrn unter Elis Aufsicht versah, waren Offenbarungen des Herrn in Israel etwas Seltenes. Gesichte, also Offenbarungen, Worte Gottes, kamen nicht häufig vor. Was für eine traurige Zeit. Gab es religiöses Leben? Das gab es. Wir lesen ja von Elkana und Hannah, den Eltern von Samuel, dass sie zum Opfern kommen. Es gab Priester, aber es war eine tote Religion. Von der Herrlichkeit Gottes, die Hannah übrigens kannte. Sie ist die einzige Person, von der wir hier lesen in 1. Samuel, in den ersten Kapiteln, die diese Herrlichkeit Gottes kannte. Scheint Gott völlig abwesend zu sein. Ich bin wirklich in mich gegangen, als ich diese Kapitel wieder und wieder für mich gelesen habe. Ich habe es mich selber gefragt und ich bitte es, dich selber einmal zu fragen. Kennst du die Herrlichkeit Gottes, seine Erhabenheit und seine Größe, vor der wir stumm werden können oder müssen? Kennst du sie? Wer sie kennt, der wird Gott anbeten, für sich selber, in der Gemeinschaft der Gläubigen. Er wird ihn anbeten, er kann nicht anders. So sehen wir den ersten Punkt. Gottes Herrlichkeit ist nicht da, nicht sichtbar, weil die Menschen ihn weder anbeten, noch sonst irgendwie wirklich beten, zu ihm kommen. Warum beten sie nicht an? Das sehen wir im zweiten Punkt. Weil es eine Zeit voller Sünde und Abartigkeit war. Erstens, es war eine Zeit ohne Anbetung und Gebet, die Zeit Elis und Pinhas. Zweitens, es war eine Zeit voller Sünde und Abartigkeit. Warum Abartigkeit? Ihr werdet es gleich sehen. Ein anderes Wort ist mir dafür nicht eingefallen. Wir lesen einmal oder gehen ins zweite Kapitel. Ich habe ja gesagt, es wird eher eine Art Vogelflug. Es ist schon einige Jahre später. Samuel ist bereits auf der Welt, lebt in der Stiftshütte mit Eli zusammen. Seine Mutter hat tatsächlich sein Versprechen gehalten, wenn Gott ihr einen Sohn schenkt, soll er ihm geweiht sein, soll er in der Stiftshütte den Dienst verrichten. Sie bringt ihn zu Eli, er ist dort. Und als Samuel dort ist, aufwächst, bekommen wir etwas mit von dem eigentlichen Leben, das hier in Silo, dem geistlichen Zentrum, stattfindet und in das vor allem Pinhas und Hophni, die Söhne von Eli, auf eine abartige Weise verwickelt sind. Lass uns einmal in Kapitel 2 die Verse 12 bis 17 lesen. Hier bekommen wir etwas davon mit, wie Eli, wie gesagt, mittlerweile greis, alt, übergewichtig, viel wahrscheinlich auf seinem Stuhl sitzend, irgendwann mal doch ein schlechtes Gewissen bekommt von diesem ganzen unmoralischen Tun, das es hier gibt in der Stiftshütte und seine Söhne zurechtweist. Ich sage das bewusst einmal in Anführungsstrichen. Die Söhne Elis aber waren nichtswürdige Buben. Ich habe vorher nicht übertrieben, das sagt die Bibel selber. Nichtswürdige Buben oder Söhne Belials, die sich weder um den Herrn noch um das Recht der Priester gegenüber dem Volk kümmerten. So oft nämlich jemand ein Schlachtopfer darbrachte, kam, während man das Fleisch noch kochte, der Diener des Priesters mit einer dreizinkigen Gabel in der Hand und stieß damit in den Kessel oder den Topf, in die Pfanne oder den Tiegel und alles, was die Gabel dann heraufbrachte, nahm der Priester für sich. Und so machte man es in Silo bei allen Israeliten, die dorthin kamen. Sogar noch ehe man das Fett in Rauch hatte aufgehen lassen, kam der Diener des Priesters und sagte zu dem, der das Opfer darbrachte, gib Fleisch her zum Braten für den Priester, denn er will kein gekochtes Fleisch von dir haben, sondern rohes. Wenn dann der betreffende Mann ihm entgegnete, zuerst muss doch das Fett verbrannt sein, dann magst du dir nehmen, wie es dir beliebt, so antwortete er, nein, jetzt gleich sollst du es hergeben, sonst nehme ich es mir mit Gewalt. So war denn die Versündigung der beiden jungen Männer sehr schwer vor dem Herrn. weil sie das Opfer des Herrn geringschätzig behandelten. Was passiert hier? Wir müssen diese Szene wirklich einmal vor Augen führen. Einmal im Jahr kommen die Familien, die tatsächlich noch einen Funken Glauben in Israel haben, oder die Familie, wie die von Hannah und Elkanah, die wirklich glaubten, aber es waren wenige, nach Silo, um das zu tun, was Gott ihnen befohlen hat, in den Gesetzen, zu opfern. Sie bringen Böcke mit, Stiere, andere Dinge, die sie opfern wollen. Sie bringen ihre ganze Familie mit. Das muss wirklich ein Familienfest gewesen sein, ein Höhepunkt im Familienjahr, um Gott zu opfern, um andächtig zu werden, ihn anzubeten. Und selbst bei diesen wenigen Familien, die das noch tun offensichtlich, passiert was? Stellt euch vor, hier steht die Familie und sie begegnen gerade Gott. Vielleicht sogar seiner Kabot, seiner Herrlichkeit. Und was passiert? Da kommt ein Diener mit einem Dreizack und sticht in ihren Topf rein und holt Fleisch raus. Und sie protestieren, weil es ist gegen Gottes Gebot. Sie sagen, was tust du da? Und er sagt, Herr damit, die mögen kein gekochtes Fleisch, die Priester, die wollen es gegrillt, die wollen es gebraten. Und holt es der Ganze da raus. Diese ganze Szene, man müsste eigentlich darüber lachen, wenn es nicht so tragisch wäre. Das ist eine Parodie, ein Witz des ganzen Opfers. Sie machen sich lustig damit über Gott. In seinem Heiligtum. Und noch schlimmer, Hophni und Phinehas huren vor den Augen Gottes und des Volkes rund um die Stiftshütte mit den Leuten, die aus Israel dort hinkommen, und huren mit den Frauen. Das lesen wir gleich in der Mahnung, die Eli an seine Söhne weitergibt. Der Priester, der Vermittler zwischen Volk und Gott, macht sich Grillfeste aus dem Opfer und hurt mit den Frauen. Sprachlos. Das ist einfach nur sprachlos. Eine Zeit voller Sünde und Abartigkeit. Wenn das die Priester tun, was tut dann das Volk? Wenn ihr es wissen wollt, liest einmal das Buch Richter. Euch wird die Kinnlade runterfallen. Wir kennen dieses Buch. Abartige Sachen. Und was tut Eli? Offensichtlich erstmal gar nichts, viele Jahre, bis er sie irgendwann ermahnt, ab Vers 22. Wenn nun Eli, der ein sehr alter Mann war, von allem hörte, was seine Söhne an allen Israeliten verübten, auch dass sie sich mit den Frauen vergingen, die draußen vor dem Offenbarungszelt sich einfanden, dann sagte er zu ihnen, warum lasst ihr euch dergleichen zu Schulden kommen? Denn ich höre diese üble Rede über euch von allen Leuten hier. Nicht doch, meine Söhne. Denn das ist kein gutes Gerücht, das vom Volk des Herrn, wie ich höre, über euch verbreitet wird. Wenn sich ein Mensch gegen einen Menschen vergeht, so entscheidet Gott als Richter über ihn. Wenn sich aber ein Mensch gegen den Herrn vergeht, wer könnte da als Vermittler für ihn eintreten? Doch sie hörten nicht auf die Mahnung ihres Vaters, denn der Herr hatte ihren Tod beschlossen. Eli spricht hier eine sehr, sehr milde Ermahnung aus. Es klingt fast so, ihr Lieben, hört doch auf damit. Das kann man seinem Kind sagen, wenn es Milch verschüttet oder sonst etwas tut. Aber nicht, wenn das passiert, was die Söhne hier gerade tun. Und das Interessante ist, das erste Motiv von Eli, warum sie damit aufhören sollen, ist was? Menschenfurcht. Ja, was sagen denn die Leute hier über euch? Ich höre Gerüchte. Ich höre, das schwätzen doch schon die Leute, hört auf damit. Und als zweiter Stelle erst kommt eine halbherzige Ermahnung über Gott, der als Richter das Ganze einmal richten wird. Also auch Eli muss allem Anschein nach ein Mann gewesen sein, der Gott kannte, aber eher wie so eine Art Moralapostel daherkommt. Das ist eine Zeit ohne Anbetung, es ist eine Zeit voller Sünde. Wundert es uns da, dass die Herrlichkeit Gottes nicht zu sehen ist? Gott ist ein Gott, der durch und durch heilig ist, der diese im Vergleich kleine Sünde, die erste Sünde, von der wir lesen, so hart bestraft, dass eine ewige Trennung zwischen den Menschen und Gott kommt. Und in der Zeit, in der Pinhas und Hophni Hohepriester sind, ist Gottes Herrlichkeit weg. Ikabod. Nicht Herrlichkeit, sie ist nicht da. Wenn Sünde, offene Sünde in unserem Leben ist, auch als Kinder Gottes, ein Zustand, der durchaus da sein kann wegen unserer Hartherzigkeit. Wer hat da die Herrlichkeit Gottes gesehen? Wer geht da zu Hause auf die Knie mit Freude und begegnet Gott? Und das Ganze mündet letztlich darin, und es ist die letzte Konsequenz, dass es eine Zeit ohne Anbetung ist, eine Zeit voller Sünde ist, und alles, was vom religiösen Leben übrig bleibt, sind Symbole und Traditionen. Wenn der Mensch Gott nicht anbetet in seinem Glauben, wenn Sünde sein Leben beherrscht, kann er trotzdem den Anschein haben, wunderbar religiös zu sein. Und ich bin überzeugt, Hophni und Pinhas waren das. Die konnten tolle Sachen erzählen. Die haben feierlich in ihren Gewändern die Opferzeremonien durchgeführt. Aber es waren Hülsen, leere Symbole und Traditionen. Blödes Nachplappern von irgendwelchen Sachen, die sie mal auswendig gelernt haben, aber kein Leben. Gottes Herrlichkeit war darin überhaupt nicht zu finden. Denn wir lesen, jetzt müssen wir etwas weiter noch einmal in der Geschichte gehen, ins vierte Kapitel, kurz bevor Ikabod tatsächlich geboren wird, dass sich ganz Israel in einer Schlacht schon wieder einmal mit dem Erzfeind der Philister befindet. Lass uns einmal in Kapitel 4 die Verse 1 bis 4 lesen. Und hier merken wir, die Menschen waren schon noch religiös, aber es waren Symbole und Traditionen. Und die Israeliten, 1. Samuel 4, die ersten vier Verse, und die Israeliten zogen den Philistern zum Kampf entgegen und lagerten bei Eben-Ezer, während die Philister ihr Lager bei Afek aufgeschlagen hatten. Als sich nun die Philister den Israeliten gegenüber in Schlachtordnung aufgestellt hatten und der Kampf sich weit ausbreitete, wurden die Israeliten von den Philistern besiegt. Und diese erschlugen in der Schlacht auf offenem Feld etwa 4000 Mann. Als dann das Heer ins Lager zurückgekehrt waren, und jetzt wird's interessant, sagten die Ältesten der Israeliten, leider etwas zu spät, warum hat der Herr uns heute vor den Philistern geschlagen? Und was ist ihre Reaktion? Wir wollen die Bundeslade des Herrn aus Silo zu uns holen, damit er in unsere Mitte kommt und uns aus der Hand unserer Feinde errettet. So sandte dann das Volk nach Silo und man holte von dort die Bundeslade des Herrn der Herrscharen, der über den Cherubimen thront. Und die beiden Söhne Elis, Hophni und Pinhas, begleiteten die Bundeslade Gottes. Da hätten sie wirklich nicht bessere Kandidaten finden können, um das auch noch feierlich zu zelebrieren. Was fällt uns auf? In dieser Notlage, wo jeder Mensch dann doch wieder zu Gott schreit, selbst der Verwegenste, was tun sie? Beten sie Gott an? Rufen sie zu ihm? Kehren sie um von ihrer Sünde, von ihrer Abartigkeit? Nein! Sie holen ein Symbol, sie holen irgendwie Religion, jetzt fällt es ihnen doch wieder ein. Irgendwas muss ja doch mit Gott sein, nachdem der Kampf natürlich verloren war, davor fiel es ihnen nicht ein. Und sie schicken, um die Lade zu holen. Und die Beschreibung über die Bundeslade beschreibt ja eben diese Herrlichkeit Gottes, über dem die Cherubim thront. Und sie wollen ein sichtbares Symbol herholen, aber den nicht sichtbaren Gott haben sie vergessen. Diese Bundeslade holen, das ist wie so ein religiöser Notausgang. So eine Tradition, man hat mal davon gehört, da war mal was früher. Da war mal ein mächtiger Gott. Ihr Lieben, es ist traurig, aber genau dasselbe Prinzip, diese selben Schritte sind auch heute genauso noch sichtbar. Da sind Menschen, die kennen Gott, die brannten für Gott. Die standen vielleicht wirklich in seinem Dienst. Die haben auf Dinge verzichtet, vielleicht auf Gehalt, vielleicht auf das Haus, was auch immer. Sie wollten ihm dienen, sie wollten ihr Kreuz oder sie haben ihr Kreuz auf sich genommen. Aber nach und nach kommt das, was sie sahen, die Herrlichkeit Gottes, entfernt sich aus ihrem Leben, die Anbetung geht weg, das Gebet geht weg. Und mit der Erkaltung kommt Sünde hinein. Versteckte, geheime Sünde oft. Vielleicht sogar in eine eben ähnliche Abartigkeit, wie wir sie hier bei Phineas, bei Hophni sehen. Und was bleibt, sichtbar bleibt, ist das Leben in irgendwelchen religiösen Symbolen und Traditionen. Da sitzt man dann Woche für Woche in den Reihen, singt Lieder, wie wir sie eben gesungen haben. Du bist Immanuel, mit uns ist Gott. Und es sind Hülsen. Es sind Worte. Aber ein Herz der Anbetung vor dem herrlichen Gott ist nicht da. Vielleicht singt man im Chor, vielleicht tut man dieses und jenes. Betet das Vaterunser rauf und runter, tut und macht. Vielleicht liest man sogar seine Bibel jeden Morgen. Aber aus Tradition, aus Gewohnheit, aus gutes Gewissen stillen. Aber wo ist die Herrlichkeit Gottes? Und das ist meine Frage an dich zu Hause heute. Dieses Ikabod, Nicht-Herrlichkeit. Wo ist die Herrlichkeit? Und ist das eine Herrlichkeit, die sieht man? Man begegnet diesen Menschen, ich denke da besonders gerade an einen Lehrer, den ich hatte an der Bibelschule. Wenn er in den Raum kam, kam Herrlichkeit in den Raum. Und wenn er betete, da ging alles weg. Alles, jede Sorge, jeder Gedanke. Und man hörte seinem Gebet zu und war mitten in der Herrlichkeit Gottes, weil er ihn kannte. Weil er ihn anbetete jeden Tag. Und ich konnte ihm stundenlang zuhören. Warum? Weil die Herrlichkeit Gottes da war. Ich bin in mich selber gegangen, im Studium dieser Kapitel, und habe es mich selber gefragt. Samuel, wo ist die Herrlichkeit? Wenn das alles stimmt. Und es stimmt. Es ist der gegenwärtige, lebendige Gott. Sieht man diese Herrlichkeit in deinem Leben? Ist er da? Und es ist nicht, was man einmal bekommt und dann anzieht, sondern etwas, was in der täglichen Begegnung mit Gott zum Vorschein kommt. Wo ist die Herrlichkeit? Vielleicht hast du dich gerade in diesen drei Punkten wiedererkannt. Dass es nicht nur die Zeit von Phineas und Hophni ist, wo es eine Zeit ohne Anbetung und Gebet ist, eine Zeit voller Sünde, eine Zeit mit religiösen Symbolen und Traditionen. Vielleicht ist es auch in deinem Leben so. Es kann sein, dass du in einem innerlich kranken Zustand bist. Du ringst damit, du siehst es, du willst raus. Aber da ist Sünde, die dich in Ketten legt. Vielleicht aber ist es auch etwas, was du noch nie gesehen hast, weil du Gott noch nicht begegnet bist. Ich will euch einmal anhand des Neuen Testaments aufzeigen, was wir für einen wunderbaren, herrlichen, unbeschreiblichen Weg in die Herrlichkeit Gottes haben. Nämlich durch unseren Herrn Jesus Christus. Schlag bitte mit mir 1. Thessalonicher 2, Vers 12 auf. Wir wollen jetzt einmal aus dieser Geschichte ins Neue Testament, den neuen Bund gehen. und uns den Ausweg suchen aus genau dieser Lage. Aus diesem tristen, gesetzlichen Glaubenszwang, aus diesen Traditionen hin zum eigentlichen Leben. Paulus schreibt in 1. Thessalonicher 2, Vers 12, ihr möchtet würdig des Herrn wandeln, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Gott ruft Menschen heute in sein Reich und damit in seine Herrlichkeit, in seine Kabot, das, was wir im Alten Testament gesehen haben. In seinen Glanz, in seine Pracht, in seine Stärke. Wir haben Zugang, er ruft uns hinein. Und er ruft nicht die Guten hinein, er ruft die Sünder hinein. Und wie ruft er sie? Durch seinen Sohn Jesus Christus. Denn Jesus ist die sichtbar gewordene Herrlichkeit Gottes. Wenn wir das Alte Testament lesen, die Zeit von Eli und seinen Söhnen, merken wir, sie konnten Gottes Herrlichkeit nicht frei begegnen. Sie hatten hier Opferzeremonien, Bilder und Symbole, die ein Schatten auf das waren, was einmal kommen sollte. Aber selbst Mose, er konnte es nicht sehen, diese Herrlichkeit. Gott sagt zu ihm, als Mose ihn darum bittet, lass mich deine Herrlichkeit, lass mich deine Kabot sehen. Sagt Gott, du kannst es nicht ertragen. Da kommt diese Geschichte, wo er sich in die Felskluft stellen muss. Aber im neuen Bund ist es anders. Auch wir können nicht die ganze Herrlichkeit Gottes sehen, es ist zu groß. Aber was können wir? Wir können Jesus sehen und durch ihn der Majestät und Herrlichkeit Gottes begegnen. In Hebräer 1, Vers 3 lesen wir, dieser, also Jesus, ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und die Ausprägung seines Wesens und trägt alle Dinge durch sein Allmachtswort. Jesus ist der Spiegel, der Abglanz der Herrlichkeit Gottes. Und das Interessante ist, als Jesus das erste Mal auf die Welt kam, als Mensch, da lesen wir auch im Philipperbrief, entkleidete er sich dieser Herrlichkeit. Sie war nicht sichtbar. Einmal blitzte sie auf, als die drei Jünger ihn auf dem Berg der Verklärung sehen. Aber ansonsten ist sie verhüllt. Aber der Tag wird kommen. Vielleicht bald schon kommen. In der Jesus in seiner ganzen Herrlichkeit wiederkommen wird. Wo jeder Mensch seine Herrlichkeit sehen wird. Das lesen wir zum Beispiel in Matthäus 16, 27. Denn der Menschensohn wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen und dann einem jeden nach seinem Tun vergelten. Jesus wird wiederkommen in seiner ganzen Herrlichkeit. Aber auch jetzt schon haben wir Zugang dorthin. Wir können nah bei ihm sein, wir dürfen ihm begegnen. Das lesen wir in Hebräer 10. Ich lese ab Vers 10 und auch Vers 22 aus Hebräer 10. Diese herrlichen Verse. Da wir also, liebe Brüder, die Zuversicht haben, durch das Blut Jesu in das Heiligtum einzugehen, so lasst uns mit wahrhaftigem Herzen in voller Glaubensgewissheit hinzutreten. Wohin sollen wir gehen? Ins Heiligtum, in die Herrlichkeit Gottes. Nicht irgendwann im Himmel, da auch, und darauf freuen wir uns, sondern jetzt, heute. Und wie können wir es tun? Wir haben es gelesen, durch sein Blut. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber oft, wenn ich mich hinsetze und die Bibel aufschlage, wenn ich bete, wenn ich im Gottesdienst sitze und singen will, ihm begegnen will, diesen echten Wunsch habe, da höre ich in mir diese klagenden Stimmen. da fällt mir ein, ach, was hast du in dieser Woche gesagt und getan und gemacht und nicht getan? Die Sünden, die da sind. Und von meinem Gefühl her würde ich am liebsten von dieser Herrlichkeit wegrennen, weil ich meine Sünde kenne. Und wenn es bei dir so ist, dann lies Hebräer 10 heute noch. Da wir also, liebe Brüder, die Zuversicht haben, durch das Blut Jesu in das Heiligtum einzugehen. Wir dürfen, wir sollen hineingehen. Wir singen es in dem Lied. Die Sünden sind viele, die Gnade ist mehr. Wo ist die Herrlichkeit? Zur Zeit Elis und seiner Söhne war sie weg. Und vielleicht denkst du, heute ist sie auch weg. Aber dann ist sie nur weg, weil du sie nicht kennst. Aber sie ist da. Gott ist da. Und sein Glanz, seine Schönheit, seine Macht und Majestät ist für uns in Jesus Christus zugänglich. Die Mutter von Ichabod hatte keine Hoffnung. Sie starb hoffnungslos. Und ich glaube, wenn ich in ihrer Zeit gelebt hätte, wäre ich auch hoffnungslos. Aber genau in diesem Moment, in diesen Jahren, da blitzt etwas auf im Volk. Da schickt Gott jemanden. Es ist Samuel. Ich habe ihn heute ganz ausgeklammert eigentlich. In der nächsten Predigt will ich über ihn und über seine Familie sprechen. Und es bricht eine neue Zeit an, in der wieder Hoffnung, Hoffnung auf diese Herrlichkeit Gottes ist. Und wenn du hoffnungslos bist, dann kann ich dir sagen, wo ist Herrlichkeit? Sie ist da. Und so wie Gott einen Samuel schickt, hat Gott Jesus Christus geschickt, der weitaus größer ist und uns mit Gott versöhnen will. Wenn du sagst, genau das ist die Realität in meinem Leben, keine Anbetung, Sünde über Sünde über Sünde. Und alles, was da ist, sind irgendwelche religiösen Symbole und Traditionen und Handlungen. Dann lade ich dich ein, begegne Gott in Jesus Christus. Tu Buße und kehr um. Wenn du vielleicht am Einschlafen bist oder schläfst, wenn du sagst, ich kenne es, ich weiß, wie es war, kehr um. Geh in die Arme Gottes, begegne ihm und tue Buße. Und lass uns hinzutreten in sein Heiligtum und in seine Herrlichkeit. Ich will noch beten, lade euch ein, von zu Hause aus mitzubeten. Vater, wir haben eben einen Blick in diese eigentlich schreckliche Zeit geworfen, in der du dich nicht gezeigt hast, in der du nicht gesprochen hast, in der deine Herrlichkeit nicht da war. Und wie oft denken wir das Gleiche, wo ist die Herrlichkeit? Und ich bitte dich, Herr, für unsere Gemeinde, für jeden, der zuhört, dass du uns dich wieder offenbarst. Für die, Herr, die am Ringen sind, innerlich, ob sie dir ihr Leben geben sollen, dass du wirkst und sie zu dir ziehst. Für die, die eingeschlafen sind, dass du auch hier die Herzen auftust. Wir wollen dir begegnen in deiner Herrlichkeit. Danke für deine unendliche Liebe, für deine Gnade, dass wir das in Jesus tun dürfen, dass uns alle Schuld vergeben ist, ein für alle Mal. Und hilf uns, Herr, in diesem Kampf der Heiligung, in diesem Kampf um dem Begegnen deiner Herrlichkeit. Und zeige dich uns. Amen.